Wir heißen Sie herzlich willkommen zur Bibelstunde, zur letzten Bibelstunde in diesem Schuljahr. Nicht nur an den öffentlichen Schulen, auch bei uns hier am Theologischen Seminar Bibelschule Eitlingen, kurz TSBA, fängt diese Woche die Zeit an, in der Ferien sind, in der aber auch Praktika sind. Und wir feiern das heute. Wir feiern mit unseren Schülerinnen, mit ihren Familien und Freunden. Wir feiern mit den Lehrern und Lehrerinnen und freuen uns, dass wir hier in der Bibelstunde feiern können. Ich begrüße ganz herzlich alle unsere besonderen Gäste und ganz, ganz besonders unseren Kollegen Pfarrer Fleig aus Gärtringen, der uns heute die Predigt hält. Das ist uns eine besondere Freude. Letztes Jahr um diese Zeit haben 4 junge Frauen ihre Ausbildung hier bei uns abgeschlossen. Sie wurden feierlich ausgesandt an ihre Dienstorte. Vielleicht waren manche von ihnen dabei vor einem Jahr. Und vorgestern nun haben sie in einem Kolloquium ihr erstes Dienstjahr, ihr Anerkennungsjahr abgeschlossen. Sie feiern heute auch mit uns und wir freuen uns, dass auch Verantwortliche aus ihren Dienstorten und auch ihre Familien dabei sind. Herzlich willkommen. Zwei von diesen Vieren haben ihre Familien mitgebracht, die so musikalisch sind und uns heute einen kleinen Projektchor hier gegründet haben. Mich haben sie sozusagen adoptiert für heute und sie werden die Bibelstunde musikalisch mitgestalten. Wir freuen uns drauf. Super. Jünger wird man unterwegs. Das war unser Motto in diesem Schuljahr. Und das ist der Titel eines Buches. Und als ich den zum ersten Mal hörte, musste ich kurz überlegen. Jünger wird man unterwegs. Unterwegs sein, Schritte tun, ja, das dauert ja. Wird man da nicht eher älter unterwegs? Und dann habe ich verstanden, ach so, ein Jünger von Jesus, ein Anhänger oder Schüler von Jesus, das wird man, wenn man mit ihm, mit Jesus unterwegs ist. Das heißt, im ganz normalen Leben. Wir alle sind unterwegs, viele von uns mit Gott, manche vielleicht noch ohne ihn. Und wir bleiben Lernende, solange wir leben. Das passt ja dann ganz gut zu einem Bibelschuljahr und passt auch gut zu jedem von uns. Jünger wird man unterwegs. Unter dieses Motto wollen wir auch die Bibelstunde heute stellen. Die TSBA-Schülerinnen möchten Ihnen zu Beginn ein Lied singen. Und in diesem Lied wird ausgedrückt, was Sie in diesem Schuljahr motiviert hat und was Sie überhaupt motiviert, hier bei uns auf der Bibelschule zu sein. Wir begrüßen die Schülerinnen von BK2.
Gott von uns will. Davon haben wir gerade gesungen und davon sind wir überzeugt. Wir vom TSBA wollen in den hauptamtlichen Dienst für Gott. An der Bibelschule werden wir dazu vorbereitet. Dazu gehört aber nicht nur das fachliche Wissen, sondern genauso wichtig ist auch, dass wir als Person reifen und in unserer Beziehung zu Jesus wachsen. Sprich, das Motto, jünger wird man unterwegs, leben zu lernen. Dieses Bild, das Sie hier sehen, hängt in unserem Andachtsraum. Es zeigt Jesus mit 2 Jüngern unterwegs. Dieses Bild steht auch für unsere Gemeinschaft, die wir haben. Wir sind nie alleine unterwegs, sondern Jesus geht immer mit uns. Einen Unterschied gibt es aber. Wir haben nicht nur einen anderen Jünger mit uns, sondern gleich 7 andere. Unterwegs haben wir in diesem Jahr viele gemeinsame Fragen gestellt. Wie können wir die Gemeinschaft untereinander pflegen und gestalten? Was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein? Wie können wir das, was in der Bibel steht, heute verstehen und in unserem Alltag umsetzen? Aber auch Fragen wie, wie gehen wir mit Konflikten um? Und sind wir bereit, aneinander zu wachsen? Wie findet Vergebung statt, wenn es zu Verletzungen kommt? Sind wir bereit, die zu tragen, die schwach sind? Vertrauen wir darauf, dass jede einzelne von uns von Gott geführt wird, und lassen wir uns darauf ein? Unser zweites Bibelschuljahr war ein sehr schönes und bereicherndes Jahr, aber es war auch sehr herausfordernd. Und da war es für uns alle immer wieder wichtig, uns das Ziel vor Augen zu führen. Passend dazu singen wir jetzt gemeinsam das Lied »Lass uns das Ziel vor Augen bleiben«. Und es wird ein etwas längeres Vorspiel geben. Der Dirigent wird dann das Zeichen geben, wann man lossingen kann.
Herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder hier sein kann. Ich bin ja jede Woche mal hier, aber nicht hier im Saal, sondern drüben im Obersaal beim Unterrichten. Zwei Dinge vorab: Wenn Sie denken, der da vorne ist irgendwie so komisch kurzatmig, dann haben Sie richtig beobachtet. Ich habe gerade wirklich extreme Probleme mit der Atmung, aber ich habe ein bisschen was eingeworfen und jetzt geht's. Also ich hoffe, dass ich ohne Atemverlust irgendwie da durchkomme. Ja, und das Zweite, Sie haben jetzt gesehen, dass ich einen schönen Sakko habe und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, wenn ich ihn jetzt ablege. Vielen Dank, sehr wohlwollend. Ja, liebe Geschwister, liebe Schwestern, liebe Schülerinnen der Bibelschule, liebe Eltern und Familien, die Sie heute hier sind zum Abschluss des Schuljahres, liebe Gäste, erkennen Sie dieses Zeichen? Wenn Sie es sehen können, freue ich mich mit Ihnen, dann betrifft Sie es nicht. Sie können dankbar sein. Und für alle, die es jetzt nicht sehen können, es ist das Blindenzeichen, das hier auf einem Bild zu sehen ist, eine Armbinde mit drei schwarzen Punkten auf gelbem Untergrund. Ich weiß nicht, können Sie sich vorstellen, wie das ist, blind zu sein? Ein Leben in totaler Finsternis, ohne Sonne, ohne Licht, ohne Farben, ohne das Staunen über die Wunder der Schöpfung. Einfach nicht sehen können. Meine Frau und ich sind jetzt 10 Jahre verheiratet und ich kann mich noch gut erinnern, wir bekamen zu unserer Hochzeit einen Gutschein für ein Dunkelrestaurant in Stuttgart geschenkt. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal da war. War echt ein Erlebnis der besonderen Art. Da drin arbeiten Blinde, für die ist es wie immer. Aber du kommst da rein und du siehst absolut nichts. Stockfinstere Dunkelheit. Du wirst an deinen Platz geführt, dann wird das Essen serviert. Du weißt aber nicht, was auf dem Teller ist. Ja? Du ertastest den Teller und bekommst raus, dass das Schnitzel auf 11 Uhr liegt und die Spätzle dann auf 5 Uhr oder so, wenn man den Teller als Uhr versteht. Also, sonderbare Sache. Du ertastest dein Besteck, stocherst mit dem darum und versuchst, etwas in den Mund zu kriegen. Du unterhältst dich mit Tischnachbarn, die du noch nie gesehen hast und du weißt auch nicht, wer es ist. Tut gut. Sämtliche Vorurteile vom Äußeren her gesehen, außen vor. Weiß man ja nicht, wie der aussieht oder die. Das Trinkgeld am Schluss kannst du mit Münzen geben, aber du musst ertasten, welche Münzen du jetzt in der Hand hast. Also am Ende bist du ganz neu dankbar, dass du sehen kannst. Und das ist eben alles andere als selbstverständlich. Aber das wird dir da erst wieder richtig bewusst. Ich weiß nicht, wie gut Sie in Bibelkunde sind, aber heute geht es um die Geschichte von den 13 Blinden. Ratter, ratter, ratter. Kennen Sie die? Manche schauen jetzt schon ein bisschen ungläubig. Aber das ist wirklich eine biblische Geschichte. Und wer sie noch nicht kennt, den lade ich jetzt ein, genau hinzuhören. Der Evangelist Lukas berichtet in Lukas 18 ab Vers 31 von Jesus und seinen Jüngern und schreibt: Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Bis dahin erstmal. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus, und damit beginnt ein beschwerlicher Weg, und das nicht erst in Jerusalem. Auch schon der Weg dorthin ist beschwerlich genug, denn wir werden es gleich hören, Jesus und seine Jünger sind in der Gegend von Jericho. Das liegt in der Nähe vom Toten Meer, circa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Jerusalem dagegen rund 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das sind also rund 1200 beschwerliche Höhenmeter, und das in der Hitze hinauf durchs Wadi Kelt, bis heute keine ungefährliche Route. Diesen Weg kündigt Jesus seinen Jüngern an. Und bevor es losgeht, nimmt er sie zur Seite und kündigt ihnen an, wozu sie da hinauf nach Jerusalem gehen und was dort passieren wird. Siehe, sagt Jesus, das heißt, hört mal genau zu. Ich muss euch was Wichtiges mitteilen. Und dann spricht er von seinem Tod und seiner Auferstehung, davon, was die Propheten des Alten Testament längst angekündigt haben. Das wird jetzt in Erfüllung gehen. Es muss vollendet werden. Das von Gott längst geplante Projekt zur Rettung der Menschheit muss zum Ziel kommen, und es wird am Karfreitag erreicht. Jesus, der Gekreuzigte, ruft es in die Welt hinaus. Es ist vollbracht. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jesus kündigt seinen Jüngern an, was da passieren wird. Und die Jünger, sie verstehen nur Bahnhof. Sie verstehen nichts. Jesus ist mit 12 Blinden unterwegs. Die sind blind für das, was Jesus ihnen da ankündigt. Das passt überhaupt nicht in ihren Kopf. Das passt nicht zu ihrer Vorstellung vom Messias, vom Sohn Davids, dem Nachkommen Davids, dem lang ersehnten König, der auf dem Thron Davids sitzen wird. An anderer Stelle wird es noch deutlicher. Petrus wehrt Jesus bei der Leidensankündigung. Was? Leiden und Sterben? Wieso das denn? Wozu Leiden und Sterben? Nur das nicht. Die Jünger verstehen so wenig wie später auch andere, die vom Tod Jesu am Kreuz hören. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, wird Paulus später im 1. Korintherbrief schreiben. Unsere Vernunft sagt, das ist doch ein Skandal, das geht gar nicht, was soll das denn? Wozu soll das gut sein? Wir sind von Haus aus blind für dieses Geschehen, so blind wie die 12 Jünger damals. Es braucht jemanden, der uns die Augen öffnet, damit wir es blicken, wozu Jesus diesen Weg gegangen ist und was da am Kreuz passiert ist. Und sehen Sie, wenn Sie begriffen haben, was da am Kreuz passiert ist, und wenn Sie das glauben, dass Jesus zu Ihrem Heil in den Tod gegangen ist, dann ist das ein Wunder. Dann ist das ein Wunder. Jesus selbst hat ihnen durch die Kraft seines Heiligen Geistes die Augen geöffnet, dass sie das verstehen dürfen und glauben dürfen. Und das ist eben alles andere als selbstverständlich. Das ist ein Geschenk, für das sie einfach nur dankbar sein können. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Paulus war zunächst blind dafür. Und deshalb hat er die Christen, die vom Kreuz und der Auferstehung Jesu erzählten, verfolgt. Erst als ihm der Auferstandene selbst begegnete, wurden seine Augen geheilt und Jesus schenkte ihm den Durchblick. Er durfte den Gott der Liebe erkennen. Er durfte begreifen, da am Kreuz von Jesus, da kommt Gottes Liebe zum Ausdruck. Der Gekreuzigte ist der Beweis für die unbeschreibliche Liebe Gottes zu mir. Die 12 Jünger damals begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Sie waren blind dafür. Doch jünger wird man unterwegs. Bei den 12 bestätigte sich das Jahresmotto der Bibelschule, denn sie waren wirklich unterwegs. Und dann begann für diese 12 eine der wichtigsten Bibelstunden ihres Lebens. Denn sie begegnen dem 13. Blinden in dieser Geschichte. Lukas berichtet weiter. Es begab sich aber, als er, Jesus, in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wenn ich diese Geschichte höre, denke ich, Gott hat Humor. Da stehen auf der einen Seite die 12 Jünger, sie können sehen. Und was sehen sie? Einen Blinden, der am Wegrand sitzt und bettelt. Aber das Paradoxe ist, die 12 können sehen, in Wirklichkeit aber sind sie blind. Und der da am Wegrand sitzt, ist blind, in Wirklichkeit kann er aber sehen. Er ist der Einzige, der sieht, der es erkennt, wer da an ihm vorüberzieht und worauf es jetzt ankommt. Er begreift, dieser Jesus ist meine Rettung. Den brauche ich. Und so wird dieser Blinde zum Unterrichtsbeispiel in der Bibelschule von Jesus. Jesus stellt diesen 12 Blinden einen Blinden vor Augen, damit ihnen die Augen aufgehen und sie von ihrer geistlichen Blindheit geheilt werden. Und nicht nur die Jünger von Jesus damals, auch wir heute können von diesem Blinden eine ganze Menge lernen. Wir können von ihm lernen, was Glauben heißt. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu ihm. Dein Glaube hat dich gerettet, wie es wörtlich da heißt. Und da geht es nicht um Glauben im Sinn von Vermuten, das rettet uns nicht. Da geht es auch nicht um Glauben im Sinn von Wissen. Wissen ist gut und wichtig, aber selbst wenn Sie in allen Fragen der Bibel Bescheid wissen, wäre das nichts ohne den Glauben, um den es hier geht. Dass mit Glauben hier auch keine bestimmte Lebensform, ein bestimmter Frömmigkeitsstil gemeint ist oder sonst was, das ist auch klar. Denn der Blinde hat bisher noch gar nichts getan. Auf das alles kommt Jesus hier nicht an, wenn er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Was hat diesem Mann geholfen? Was machte den Glauben dieses Mannes aus? Ein erstes, er forscht nach. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Dieser Mann ist interessiert, so interessiert wie Sie, liebe Schülerinnen. Wo sitzen Sie? Da, wunderbar. Ja, so interessiert wie Sie in den letzten beiden Jahren, mindestens so. Er will es wissen. Er will es wissen, wer das ist, der da vorbeigeht. Er fragt nach und er erfährt Jesus von Nazareth. Vielleicht hat er schon viel von ihm gehört. War das nicht der, der vor etwa 3 Jahren in der Synagoge von Nazareth aus dem Buch Jesaja vorlas, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und hatte dieser Jesus damals nicht behauptet, dass mit ihm die Worte des Propheten in Erfüllung gehen? Ich stelle mir vor, wie es bei diesem Mann rattert. Jesus, hebräisch Yeshua, bedeutet doch Retter, Gott rettet. Ist das vielleicht der versprochene Retter, der Messias, der Nachkomme Davids? Ja, das muss der sein. Sehen Sie, diese Offenheit für Jesus gefällt mir an diesem Mann. Er ist im positiven Sinn neugierig, neugierig. Jünger wird man unterwegs. Und das ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Vielleicht sind Sie heute hier etwa, weil Ihre Tochter auf der Bibelschule ist hier. Und jetzt spüren Sie eigentlich, bin ich wie dieser Blinde am Wegrand. Und jetzt erlebe ich, wie Jesus gerade an mir vorbeizieht. Ich habe schon viel von dem gehört, aber wenn ich ehrlich bin, ich kenne ihn noch nicht persönlich. Dann wünsche ich Ihnen diese Offenheit. Diese Offenheit, die der Blinde für Jesus hatte und diese Bereitschaft, sich auf Jesus einzulassen. Ich bin überzeugt, wer sich auf die Suche nach Jesus macht, der wird erkennen, Jesus ist schon längst auf der Suche nach mir. Und ich wünsche es Ihnen, liebe Schülerinnen, bleiben Sie auch auf Ihrem weiteren Weg mit Jesus nicht stehen. Behalten Sie Ihre Offenheit und Neugierde bei. Bleiben Sie unterwegs. Sie werden älter, aber sorgen Sie dafür, dass Sie in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht altern. Und dass sie erstarrt, sondern wächst und immer tiefer wird. Und das gilt ja nicht nur für Sie, sondern auch für uns alle, liebe Geschwister, und für mich und alle, die mit Jesus unterwegs sind. Der Blinde forscht nach und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er greift seine Chance, und das ist das Zweite. Er schreit zu Jesus und bittet ihn um Erbarmen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er schreit den Kummer seines Lebens heraus. Seine ganze Not liegt in diesem Schrei um Erbarmen. Und zugleich bekennt er, wen er in Jesus erkennt. Sohn Davids, das ist eine Bezeichnung für den Messias, den lang ersehnten König, den Nachkommen auf dem Thron Davids. Er wird die Augen der Blinden auftun, sagt Jesaja von ihm. Während die 12 Blinden noch nicht begreifen, wer Jesus ist, sieht der blinde Bettler, wer an ihm vorbeizieht. Und er glaubt, dass ihm in Jesus der begegnet, der ihm in seiner Lage jetzt helfen kann. Der niederländische Maler Kees de Kort hat den Blinden in einer Kinderbibel mit einer großen weißen Binde um die Augen gemalt und mit weit aufgerissenem Mund und einem hochroten Kopf vom Schreien. Sehen Sie, so dürfen auch Sie zu Jesus schreien und ihn um sein Erbarmen bitten. Wenn Sie, liebe Schülerinnen, später irgendwo in einer Gemeinde arbeiten, dann werden Sie Situationen erleben, wo Sie an Ihre Grenzen kommen und spüren, hier komme ich nicht weiter. Menschlich gesehen unmöglich. Aber dann vergessen Sie nicht, Sie sind nicht allein. Für Jesus gibt es kein Unmöglich. Schreien Sie zu ihm. Alles, was uns im Alltag begegnet, kann zu einem Gebet werden. Die Situation, die wir nicht überblicken, die Kraftlosigkeit, mit der wir kämpfen, die Schuld und das Versagen, das uns fertig macht, Menschen, die uns das Leben schwer machen, Zweifel, die uns überfallen, das alles hat Raum in dieser Bitte: Jesus, erbarme dich meiner. Der blinde Bettler am Wegrand kann uns da ein Vorbild sein. Er lässt Jesus nicht an sich vorbeigehen, sondern er greift die Chance und bittet Jesus um Erbarmen. Er rechnet mit der Hilfe von Jesus. Und das ist das Dritte. Er lässt sich davon auch nicht abbringen, zu Jesus zu schreien. Die aber vorne angingen, fuhren sie an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sein Schreien ist eine Provokation. Sie fahren ihn an, allein schon diese Formulierung anfahren, zeigt, wie respektlos diese Menschen ihm begegnen. Er ist der Fußabtreter, den man so einfach anfahren und zur Schnecke machen kann. Was ist er schon so wert, ein Blinder da am Rand? Was schreit er da? Jesus, du Sohn Davids, woher will der das denn wissen? Aber dieser Blinde lässt sich nicht einschüchtern. Er schreit noch mehr, es ist ihm egal, was andere sagen oder denken, es ist ihm egal, ob es andere glauben, aber er glaubt's. Jesus ist meine Rettung, ich brauche ihn. Auch da kann er uns wieder ein Vorbild sein. Wie schnell lassen wir uns von anderen von Jesus abbringen? Und da sind wir dann lieber still, bevor es peinlich wird. Oder da gibt es diese innere Stimme, die uns ständig zuflüstert: Ach was, Jesus, was bildest du dir doch nur ein? Was soll das denn? Der kann dir jetzt auch nicht helfen, jetzt in deiner Krankheit oder was auch immer. Und in einer Situation, in der wir nicht weiter wissen, scheint diese Stimme dann auch noch recht zu haben. Und dann kommen Zweifel auf. Der Blinde damals ließ sich nicht von Jesus abbringen. Und das ist das Vierte, er lässt sich helfen und zu Jesus führen. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Jesus bleibt stehen. Das zeigt, Jesus hört uns, wenn wir zu ihm schreien. Er nimmt sich das zu Herzen, was uns Not macht. Und selbst wenn wir in den Augen von anderen verrückt oder vorgestrig erscheinen oder gar nichts wert, in seinen Augen sind wir unendlich wertvoll. Wir sind ihm wichtig. Und auch wenn sich sonst niemand für unsere Not interessiert, ihn interessiert unsere Not. Ihn kümmert's. Er lässt den Blinden zu sich führen und ist für ihn da. Und auch wenn das hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber der Blinde nimmt diese Hilfe an und lässt sich zu Jesus führen. Jünger wird man unterwegs, auch durch andere Menschen, die einem dabei helfen. Ich meine, das können wir auch im übertragenen Sinn verstehen. Egal, ob wir auf dem Weg zu Jesus sind oder schon auf dem Weg mit ihm. Wir brauchen Geschwister im Glauben, die uns da eine Hilfe sind. Menschen, die unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger sind, also die sich um unsere Seele sorgen. Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Ich will es mal so sagen, wenn wir einander nicht gleichgültig sind, liebe Geschwister, sollten wir einander liebevolle Seelsorgerinnen und Seelsorger sein. In dem Sinn, dass wir einander helfen, Jünger Jesu zu sein und zu bleiben. In der Gemeinde, in der Familie oder auch hier im Haus. Und liebe Schwestern und liebe Schülerinnen der Bibelschule und alle, die sie hier im Haus leben, ich denke, bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das gemeinsame Leben unter einem Dach mit sich bringt, können Sie erleben, wie wichtig es ist, sich einander zu helfen auf dem Weg mit Jesus. Dass man füreinander betet, dass man bereit ist, einander zu vergeben, wo man schuldig geworden ist. Dass wir füreinander da sind, ganz praktisch, wo jemand Hilfe braucht. Dass wir uns auch gegenseitig Wegweisung geben, wo uns jemand darum bittet und umgekehrt. Dass wir nicht nur stur unser Ding machen und durchziehen, sondern offen sind für den geschwisterlichen Rat und Korrektur. Liebe Geschwister, dass wir bloß nicht meinen, wir hätten das nicht nötig. Das wäre geistlicher Stolz und Hochmut, das wäre ein Zeichen für geistliche Blindheit und Überheblichkeit. Der Blinde lässt sich zu Jesus führen. Und das ist das Fünfte, was seinen Glauben ausmacht. Er sagt Jesus offen, was er braucht und erwartet alles von ihm. Als er aber näher kam, fragte Jesus ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Er bettelt nicht um ein paar Groschen, sondern um Heilung. Es ist die große Not seines Lebens, dass er nicht sehen kann, und er vertraut darauf, dass Jesus diese Not wenden kann. Der Theologe Hans-Joachim Iwan sagte einmal zu dieser Stelle: Der von Jesus gelobte Glaube des Blinden besteht schlicht darin, dass er die Möglichkeit der Hilfe nicht in sich, sondern in dem vorübergehenden Herrn sucht. Glaube heißt, alles von Jesus erwarten, alles. Dass wir das begreifen. Vielleicht sind wir auf diesem Auge bisher blind, weil wir denken, naja, um kleine Dinge kann man ja mal bitten. Aber dass Jesus wirklich Wunder tun kann, ich weiß nicht. Kann ich wirklich so etwas Großes von ihm erwarten? Was erwarten wir von Jesus? Was erwarten Sie später in Ihrem Dienst von Jesus? Sie dürfen Großes von ihm erwarten. Er fragt Sie und uns alle: Was willst du, dass ich dir tun soll? Sagen wir es ihm. Und Gott schenke es, dass wir es dann erleben wie der Blinde, zu dem Jesus sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ein doppeltes Wunder geschieht hier. Der Blinde wird von Jesus geheilt, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Ihm werden die Augen aufgetan und er folgt Jesus nach. Er geht den Weg von Jesus und seinen Jüngern mit hinauf nach Jerusalem. Er wird selbst ein Jünger, ein Schüler von Jesus. Und das kann heute noch genauso geschehen, dass Jesus uns die Augen öffnet, dass er unsere geistliche Blindheit heilt und uns den Durchblick schenkt. Etwa, dass wir unsere Aufgaben, unseren Auftrag als Christen erkennen. Er kann uns persönlich und in der Gemeinde zeigen, was dran ist und was sein Weg und Wille ist. Und ich wünsche es Ihnen, liebe Schülerinnen, für Ihren weiteren Weg und uns allen, dass wir die Menschen sehen, die unsere Hilfe brauchen, so wie Sie es vorhin gesungen haben. Dass wir sehen, dass wir die sehen, die am Wegrand sitzen und die um Erbarmen schreien. Vielleicht jemand aus der Gemeinde, aus der Familie, aus der Nachbarschaft, vielleicht auch Flüchtlinge, die bei uns vor Ort wohnen, die wir zwar sehen, aber doch mehr oder weniger ignorieren und am Wegrand sitzen lassen. Gott schenke es, dass wir nicht zu denen gehören, die sie anfahren und ihnen gebieten, in ihrer Not zu schweigen, so wie damals die Frommen das mit dem Blinden am Wegrand gemacht haben. Wer weiß, warum Gott sie uns an den Wegrand setzt und was Jesus mit ihnen vorhat. Am Ende ist es vielleicht so wie damals, dass wir mehr von ihnen lernen, als sie von uns. Ob die 12 Blinden damals etwas vom Glauben des 13. Blinden lernen konnten, ich denke schon. Spätestens an Ostern öffnet ihnen Jesus die Augen, dass sie begreifen, wer er ist. Der Auferstandene tut ihnen die Augen auf und das kann er auch heute noch tun. Er kann dieses Wunder tun und wenn wir es begreifen, wer er ist, dann können wir nur voller Freude Gott loben und ihn preisen, wie es der von Jesus Geheilte damals getan hat. Und einer, der es auch getan hat, weil Jesus ihm die Augen öffnete und ihn von seiner Blindheit heilte, ist John Newton. Er lebte von 1725 bis 1807. Und mit seiner Lebensgeschichte möchte ich abschließen. John Newton hatte eine liebevolle Mutter. Sie brachte ihm viele Gebete, Bibel und Liedverse bei. Ein kindlicher Glaube wird in ihm geboren. Doch dann stirbt seine Mutter, als er noch nicht mal 7 Jahre alt war. Seine Seele ist zutiefst verletzt. Mit knapp 7 Jahren nimmt ihn sein Vater mit auf die See. Er wird Seefahrer. Er bricht mit seinem kindlichen Glauben und wird hartherzig. Er lebt sein Leben, Trinken, Ausschweifungen, Schlägereien, das ganze Programm. Er wird Kapitän und segelt Sklaven von Afrika nach Amerika. Als Sklavenhändler verdient er sein Geld. Aber dann gerät er eines Tages in einen Sturm, der ihm fast das Leben kostet. Sein Schiff droht unterzugehen. Und da erinnert er sich an seine Kindheit und an seine Mutter und an seinen kindlichen Glauben. Und da in seiner Angst beginnt er zu beten und schreit in dem tobenden Sturm zum Nachthimmel hinauf, Herr, erbarme dich. Und er überlebt den Sturm. Sein Schiff ist zwar nur noch ein Wrack, aber er schafft es noch in den rettenden Hafen. Der Sturm war für ihn das Gericht Gottes. Aber seine Rettung erlebte er als unverdiente, wunderbare Gnade Gottes. Und daraufhin bekehrt er sich. Er wird Christ und kämpft später gegen die Sklaverei. Er wird in England Pfarrer und erkennt im Rückblick, I was blind, but now I see. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und so schrieb er zum Lob Gottes das bekannte Lied Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, wie süß dieser Klang, dass ein Schuft wie ich gerettet wurde. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war zuerst verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Gott schenke es, dass wir von Herzen in dieses Lied einstimmen können. Amen.
Unfassbar, unfassbar, was du uns unverdienterweise schenkst und geschenkt hast. Herr, wir danken dir für das, was du für uns getan hast am Kreuz auf Golgatha. Herr, dass du den Weg frei gemacht hast in die Ewigkeit und dass wir durch den Glauben an dich ewiges Leben geschenkt bekommen, allein aus Gnade. Herr, das ist einfach großartig und wir können nur nicht genug drüber staunen. Herr, und lass uns von diesem Blinden lernen, der alles von dir erwartete, der dich um dein Erbarmen anflehte, dass wir so ganz in der Abhängigkeit von dir als Christen leben können und dass wir unterwegs bleiben, dass wir nicht stehen bleiben und erstarren, sondern unsere Beziehung zu dir immer tiefer wächst und weiter wächst und wir mit dir weitergehen. Und uns von dir führen und leiten lassen und gebrauchen lassen an den Ort, wo du uns hingestellt hast und hinstellen wirst. Lass uns deine Jüngerinnen und Jünger sein und bleiben, Herr. Lass uns gemeinsam unterwegs bleiben als deine Gemeinde, bis du kommst in Macht und Herrlichkeit und wir einmal bei dir sein dürfen in deiner Herrlichkeit. Herr, wir loben und preisen dich. Dir gebührt alle Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Mit Jesus unterwegs. Ich habe im Vorfeld gefragt, wer von den Schülerinnen oder unseren Anerkennungsjahrerinnen uns etwas teilhaben lassen möchte an dem, was er so in diesem letzten Schuljahr mit Jesus erlebt hat, mit Jesus unterwegs. Und die Rosmarie Lorch ist bereit, uns ein bisschen zu erzählen. Sie hat ihr Anerkennungsjahr als Kindermissionarin bei der Deutschen Indianer Pioniermission gemacht und hat da so einiges erlebt.
Genau, davon möchte ich Ihnen ein kleines bisschen erzählen. Und da ich davon ausgehe, dass Sie die Wanderlosung, wie ich sie für mich genannt habe, vom 24. April nicht mehr unbedingt auswendig wissen, möchte ich sie Ihnen vorlesen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen, denn ich bin Israels Vater. Diese Losung war für mich genau an diesem Sonntag so eine Zusammenfassung von der Woche, die ich erlebt hatte. Es sollte zu einer Kinderbibelwoche gehen und 2 Stunden, bevor wir losgefahren sind, habe ich erfahren, dass der Kollege, mit dem ich unterwegs gewesen wäre, erkrankt ist und dass ich alleine fahren muss, dass auch von den FSJ-Lern keiner dabei sein kann. Das hat mich zunächst überfordert und ich habe, wie es hier in diesem Vers steht, ich habe geweint und dann bin ich losgefahren, weil ja, viel anderes blieb mir nicht übrig. Und ich habe aber in der Woche genau das erleben dürfen, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Ich bin weinend gegangen, aber Gott hat mich getröstet und geleitet. Er hat auf mich Acht gegeben und mich sogar zu Wasserbächen geführt. Und davon möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen. Gleich meine erste Sorge war die Autofahrt nach Sachsen. Ich bin kein besonders geübter Autofahrer und auch nicht ein besonders sicherer, aber ich war Gott einfach so dankbar, dass er mich ja, sicher ans Ziel gebracht hat. Dann gleich die nächste Frage, hing auch irgendwie mit Autofahren zusammen, aber ganz anderen Autos. Zu manchen Kinderbibelwochen haben wir so eine Autorennbahn dabei. Und für mich war die Frage, wie machen wir das? Also die irgendwie aufbauen, das schaffe ich noch. Aber dass da tatsächlich dann Strom drauf ist, keinen Kurzschluss gibt und die Kinder damit fahren können, keine Ahnung. Das ist nicht meine Fähigkeit. Und Gott hat aber dafür gesorgt, dass ein junger Mann kommen konnte, der sich damit ausgekannt hat, der direkt an dem Abend auch Zeit hatte, dass man diese Rennbahn aufbauen konnte und die Kinder dann damit fahren konnten. Und so ging es mit Wasserbächen in dieser Woche weiter. Gott hat mich auf ebenen Wegen geführt. Jeden Tag waren ungefähr 30 Kinder da. Oft waren es neue Kinder, sodass viele verschiedene Kinder in der Woche von Jesus gehört haben, aber nie mehr, als ich in der Woche verkraftet hätte. Es war für mich eine überschaubare Menge, wo auch meine Stimme mitgemacht hat. Und für die Gemeinde war es die erste Kinderbibelwoche, die sie veranstaltet haben. Für sie war vieles noch neu, für mich natürlich auch. Aber die Gemeinde, die hat sich investiert. Bei den Kindern, an der Rennbahn. Manche Rentner, die haben gleich im Anschluss ans Programm dann den Boden gesaugt. Andere haben gebetet oder kulinarisch oder sonst wie versorgt und unterstützt. Und es war so ein Miteinander und man hat miteinander an einem Strang gezogen. Und im ersten Moment, als ich das erfahren hatte, dachte ich, ich bin alleine. Aber ich durfte erleben, ich bin eben nicht alleine. Und ich konnte in der Woche, so viel Kraft sie mich auch gekostet hat, aber ich konnte geistlich auftanken in der Gemeinschaft mit den Menschen dort vor Ort, auch in der Gastfamilie. Und ich bin ermutigt worden in meiner Arbeit und in meiner Beziehung zu Jesus. Der letzte Teil von der Losung heißt, denn ich bin Israels Vater. Ich habe gemerkt, die Woche hat an meinem Gottesbild was verändert. Sie hat mich staunen lassen und auch dankbar sein lassen, mit wie viel Liebe Gott so viel im Voraus schon eingefädelt hat, was ich mir nicht rausgesucht hätte, aber wie er es in dieser Situation dann auch so gut und passend gemacht hat. Und das Allerschönste ist, ich bin sein Kind und ich durfte in dieser Woche eine neue Schwester dazu bekommen. Ein Mädchen hat sich für Jesus entschieden und sie hat gestrahlt übers ganze Gesicht. Und das war eins der allerschönsten Erlebnisse in dieser Woche. Genau, und dann der krönende Abschluss der Woche war eben am Sonntag diese Losung, die ich Ihnen nochmal vorlesen möchte. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen, denn ich bin Israels Vater.
Ja, jünger wird man unterwegs. Die Rosmarie ist das ein ganzes Jahr lang als Kindermissionarin und wir sind im Sommer auch unterwegs mit dem Ziel, junge Menschen zu Jüngern zu machen. Wir haben seit gestern die Möglichkeit, in 2 Gästehäusern Kinder- und Jugendprogramm zu gestalten und 4 Kinder- und Jugendfreizeiten anzubieten. Und unterwegs kann man ja so mit ganz unterschiedlichen Schuhen sein. Die Jungs der Bergfreizeit, die brauchen Bergschuhe. Wenn sie keine Bergschuhe hätten, dann würden sie manche Tagestouren nicht schaffen und könnten die Wege nicht bewältigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für manche Bibelschülerinnen und für manchen anderen Mitarbeiter diese Freizeiten auch wie Berge erscheinen könnten. Immer wieder muss man Programm spontan umschmeißen. Andere haben wenig Erfahrung mit Gruppenleitung, schwierige Kinder, Gruppendynamik. Das alles kann wie Berge wirken. Die Mädchenfreizeit ist bestimmt sicherlich oft mit Sandalen unterwegs. Am Wolfgangsee haben sie Zeit zum Chillen, zum Genießen und zur Wasserschlacht. Und die Sandalen stehen für die Momente in den Freizeiten, die einfach schön sind. Viele Mitarbeiter genießen die Mitarbeitergemeinschaft, die Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, die Erlebnisse, wenn Kinder und Jugendliche Erfahrungen mit Jesus machen, Jesus finden und einfach die Momente, die zum Genießen und zum Erfreuen sind. Diese Gummistiefel habe ich von meinen Zeltlagermitarbeitern geschenkt bekommen. Es gab Tage auf dem Zeltlager, da habe ich viele Tage keine andere Schuhe angezogen und ich wäre froh, wenn ich sie dieses Jahr nicht anziehen müsste, obwohl ich würde sie eigentlich ganz gern einweihen. Aber es gibt auch Regentage in Freizeiten. Vieles erscheint grau in grau, die Kraftreserven neigen sich dem Ende. Man kommt an seine körperlichen Grenzen, fragt sich, warum die anderen Mitarbeiter eigentlich so komisch sind und die Kinder nicht tun, was man sagt. Da gibt es auch Regentage. Die Kinderfreizeit, die brauchen Schuhe, mit denen man im Wasser laufen kann. Da sind die Gummistiefel nicht so geeignet, aber ich bin mal gespannt, was sie damit machen. Manch einer ist vielleicht in viel zu großen Schuhen unterwegs. Neue Erfahrungen, die Unsicherheit auslösen, ein Alter der Teilnehmer, das einem nicht liegt, zu wenig Schlaf, um fit sein zu können, das kann alles eine Nummer zu groß sein. Aber Freizeiten können auch dazu dienen, über sich hinauszuwachsen und die kleinen Schuhe abzulegen. Ich wünsche mir total, dass ihr Bibelschülerin das merkt, wie das ist, wenn man über sich hinauswächst, dass man was kann, sogar gut kann, dass man Verantwortung wahrnimmt, dass man nicht nur wahrnimmt, sondern es auch ausführt, übernehmen kann, dass man Dinge erlebt, die man nie für möglich gehalten hätte. Und dass man erfährt, was Vertrauen heißt und dass man erfährt, was es heißt, wenn Gott Gebete erhört. Wir sind im Sommer mit verschiedenen Schuhen unterwegs und treffen auf Leute mit verschiedenen Schuhen und mit verschiedenen Profilen. Und in alledem dürfen wir mit Jesus unterwegs sein und uns mit der Zuversicht von David 1 machen. Lass dem Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau ihn und er wird handeln. Und auf dieser Wegstrecke brauchen wir Gebet. Die Bibelschülerin, die Mitarbeiter, die Leiter, die Teamleiter und auch die Helfer, die zum ersten Mal dabei sind. Was heißt das konkret? Wir haben im Gästehaus Villingen und Titisee 5 Wochen Familienfreizeiten für Kinder und Jugendliche, eine Kinderfreizeit in Eitling für 8- bis 11-Jährige, Zeltlager in Eitling für 10- bis 12-Jährige, die Mädchenfreizeit am Wolfgangsee für 13- bis 17-Jährige und die Jungenfreizeit in Nestlau, Schweiz für 13- bis 17-Jährige. Und wir würden uns total freuen, wenn Sie die Freizeiten im Gebet begleiten. Dass Gottes Wort zu den Herzen spricht und Leben verändert und dass Gottes Geist wirkt, das wünschen wir und darum machen wir diese Freizeiten. Und dass Kinder und Jugendliche sich auf das Programm einlassen können und sich positiv prägen lassen. Für Weisheit, Liebe und Kraft und gutes Miteinander für die Mitarbeiter, Bewahrung bei vielen Aktivitäten und für passendes Wetter. Es geht in diesen Freizeiten um Jesus und wir wünschen uns, dass Kinder sich wirklich auf den Weg machen, mit Jesus unterwegs zu sein. Vielen Dank, dass Sie die Freizeiten im Gebet begleiten.
Ich möchte nachher das auch tun, von hier vorne aus. Vorher habe ich noch ein paar Informationen. Ich darf Sie herzlich einladen zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Cornelia, 14 Uhr Sonntag, wieder hier. Und am Sonntag drauf hat schon der Bibelkurs begonnen. 3 Wochen Bibelkurs in Eitlingen. Wenn Sie Zeit haben und Interesse, sind Sie als Tagesgäste willkommen. Dort am Ausgang liegen kleine Zettel, wo Themen und Termine draufstehen. Nehmen Sie es einfach mit und schauen Sie, ob was für Sie dabei ist. Heute im Anschluss an die Bibelstunde sind Sie alle ganz herzlich eingeladen zum Stehkaffee draußen. Sie haben vielleicht beim Herlaufen schon gesehen, das sah ganz verheißungsvoll aus. Und wir hoffen, dass der Regen nicht gerade dann kommt, wenn wir rausgehen wollen. Stärken Sie sich, begegnen Sie einander. Wir wollen uns, ja, freuen uns, wenn Sie sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Um 16 Uhr ungefähr oder 15:45, ich weiß nicht so genau, beginnt dann hier die Abschlussfeier für die geladenen Gäste. Und wenn Sie in der Zwischenzeit nicht nur gutes Essen und Trinken wollen, sondern noch was Besonderes erleben, dann gehen Sie doch mal gegenüber vom Mutterhauseingang in den Wald. Gehen Sie einfach die Treppenstufen hoch und auf dem Waldweg zunächst nach links und dann nach rechts und Sie erreichen unseren ganz privaten, nagelneuen Barfußpfad. Den haben unsere Auszubildenden mit dem Herrn Blasche zusammen angelegt als ein Projekt. Und heute haben wir für Sie den Service, dass Sie sogar hinterher Wasser und Handtücher bekommen für Ihre Füße. Also heute die super Gelegenheit, den Barfußpfad kennenzulernen. Wir wollen noch einmal gemeinsam singen. Ein Lied, wo es darum geht, dass Gott sich uns mit seinem Namen vorstellt. Das ist etwas Besonderes. Gott will, dass wir ihn kennen. Er nähert sich uns. Die Schülerinnen haben sich dieses Lied gewünscht. Sie sehen den Text auf der Leinwand und wir singen mit Klavierbegleitung. Für die Anliegen der Freizeiten und auch für unsere Schülerinnen und diesen ganzen Sommer. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der sich zeigt. Und immer ist es dennoch ein Wunder, dass du Menschen die Augen öffnest, dass sie erkennen, wer du bist, dass sie an dich glauben und sich an dich anschließen und dass sie anfangen, mit dir zu gehen. Wir bitten dich, dass du das in diesem Sommer schenkst, überall da, wo Kinder, Jugendliche, Erwachsene die Gelegenheit haben, von dir zu hören, auch in unseren Gästehäusern, auch in unseren Freizeiten hier, bei den Kinderfreizeiten, in der Mädchenfreizeit, in der Jungsfreizeit, im Bibelkurs. Wir möchten dich bitten, dass du die Mitarbeiter ausrüstest mit Kraft, mit Geschick, mit Weisheit, mit Liebe. Und möchten dich bitten, dass du auch uns begleitest, jeden auf seinem Weg. Wir danken dir herzlich auch für die, die in diesem vergangenen Jahr erste Schritte machen durften im Dienst für dich und bitten dich, dass du sie segnest, wenn sie nun weitergehen. Bitten dich für Dorothea, für Ulrike, für Rosmarie und Florentine. Danken dir, dass du sie als deine Boten an so unterschiedliche Orte und in diese Aufgaben gestellt hast und dass du sie ausrüsten willst. Danke, dass du weißt, wo Menschen Urlaub machen und zu sich kommen, vielleicht auch Menschen, die noch nicht mit dir unterwegs sind, dass sie dir begegnen. Lenke ihre Gedanken zu dir. Schenk du in ihren Herzen ein Gebet an dich. Und danke, dass wir auch miteinander beten dürfen und du hast uns gelehrt, wie das geht. Wir wollen miteinander beten mit den Worten, die du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gehen mit dem Segen Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und wenn Sie jetzt rausgehen, genießen Sie noch einmal den Chor. Vielleicht wollen Sie auch sitzen bleiben. Wir spielen noch einmal und dann herzliche Einladung zum Stehkaffee.